Hi, ich bin die Laura.
Und ich bin der Johannes. Wir studieren beide Journalistik an der KU in Eichstätt und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Framing.
Newsdesk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.
Laura, woran denkst du eigentlich beim Wort Erdbeere?
Beim Wort Erdbeere denke ich als erstes an süß, rot, vielleicht auch noch Sommer.
Und woran denkst du beim Wort Sommer?
Da ist es ziemlich eindeutig. Da denke ich sofort an heiß, Sonne, Strand, Meer, vielleicht auch noch Urlaub.
Ich glaube, das könnten wir jetzt ewig so weiterspielen. Ich finde es total interessant, weil bestimmte Worte rufen bei uns bestimmte Assoziationen hervor, bestimmte Erinnerungen. Und in solchen Fällen wie bei Erdbeere oder Sommer ist es ziemlich eindeutig.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, bei Erdbeere und Sommer, da verbinden die meisten etwas Ähnliches damit. Aber es gibt ja auch bestimmt Gegenstände oder vor allem auch Situationen, mit denen jeder etwas anderes verbindet, oder nicht?
Ja, hast du vollkommen recht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Himmel ist bewölkt, woran denkst du dann als erstes?
Da denke ich als erstes an, die Sonne scheint nicht.
Kann man so sehen. Ich würde mir denken, es regnet nicht. Du merkst schon, Formulierungen haben den großen Einfluss darauf, wie wir das, was wir hören, wahrnehmen und interpretieren. Das kann auch unsere Emotionen und im Extremfall sogar unsere Handlungen beeinflussen. Die Kommunikationswissenschaft untersucht dieses Phänomen schon länger und bezeichnet das Ganze als Framing-Effekt.
Das klingt echt interessant. Das Wort Framing habe ich bestimmt schon mal gehört. Und mit den Beispielen, die wir davor schon hatten, kann ich mir auch grob vorstellen, was das ist. Aber können wir uns das vielleicht mal ein wenig genauer anschauen?
Was ist eigentlich Framing?
Frame bedeutet wörtlich übersetzt erstmal nichts anderes als Rahmen. Da das im Deutschen relativ nichtssagend ist, spricht man in der Kommunikationswissenschaft meistens von Deutungsrahmen. Was heißt das also? Die Formulierung eines Sachverhaltes beeinflusst, wie der Empfänger diesen Sachverhalt deutet. Also, welche Informationen beim Empfänger besonders im Gedächtnis bleiben oder mit welchen Emotionen er darauf reagiert.
Für mich klingt das alles eher danach, als wäre das ein Fall für die Psychologie. Weil es spielt sich ja im Kopf von jedem Einzelnen ab.
Vollkommen richtig. Deswegen hat sich auch die Psychologie als erste Wissenschaft mit dem Framing-Effekt auseinandergesetzt.
Kennst du vielleicht ein konkretes Beispiel dazu oder sogar eine Studie?
Da fällt mir tatsächlich eine Studie ein von zwei US-amerikanischen Psychologen. Ich google die mal. Yes, hier. 1981 gab es eine Untersuchung zur Risikofreudigkeit von Menschen in verschiedenen sprachlichen Kontexten. Lies sie dir doch einfach mal durch.
Stellen Sie sich vor, die USA bereiten sich auf den Ausbruch einer Erkrankung vor, die unbehandelt 600 Menschen töten wird. Zwei alternative Programme zur Bekämpfung der Krankheit wurden vorgeschlagen. Durch Programm 1 würden 200 Personen gerettet. Bei Programm 2 gäbe es eine Eindrittelwahrscheinlichkeit, dass alle 600 Menschen gerettet werden und eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit, dass niemand gerettet wird. Welches der beiden Programme würden Sie bevorzugen? Interessant, da stehen auch gleich die Ergebnisse dabei. Es haben sich wohl 72% für Programm 1 entschieden, bei dem 200 Menschen sicher gerettet werden, und nur 28% für Programm 2.
Aber was passiert, wenn man das ganze Szenario anders framet? Zum Beispiel, indem man das Wort retten durch das Wort sterben ersetzt. Durch Programm 1 würden 400 Menschen sterben. Bei Programm 2 gibt es eine Eindrittelwahrscheinlichkeit, dass niemand stirbt. Und eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit, dass 600 Menschen sterben werden. Jetzt entscheiden sich nur noch 22% für Programm 1, wo 400 Menschen sicher sterben. 78% entscheiden sich für das zweite Programm, wo es immerhin eine Eindrittelwahrscheinlichkeit gibt, dass niemand stirbt.
Aber das ist echt komisch, weil im Endeffekt ist doch beides genau dasselbe.
Ja, du hast vollkommen recht. Das Szenario ist beides mal exakt das gleiche, nur jeweils anders formuliert. Das bedeutet also, die beiden Psychologen haben herausgefunden, dass sich die Risikobereitschaft der Leute nur durch eine positive Darstellung der möglichen Folgen erhöhen kann.
Gibt es denn eigentlich auch in der Kommunikationswissenschaft ähnliche Experimente oder auch Studien zum Thema Framing?
Auf jeden Fall. Also spontan fallen mir da zwei Studien ein. Die eine Studie ist aus dem Jahr 2005. Da haben Forscher der Stanford University zwei Probandengruppen gebildet und denen verschiedene Texte zum Thema massenhafte Erkrankung von Rindern vorgelegt. Die eine Gruppe hat Texte bekommen, in der die Rede von Rinderwahnsinn war. Und die andere Gruppe Texte mit einem neutralen Framing. Dort wurde die Krankheit als Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bezeichnet, so heißt auch der offizielle Name. Bei den Probanden, die die Texte gelesen haben, in denen von Rinderwahnsinn die Rede war, konnte man hinterher tatsächlich feststellen, dass sie weniger Fleisch gegessen haben. Das hängt damit zusammen, dass sie Rinderwahnsinn mit einem beobachtbaren, kranken Verhalten assoziiert haben und sich dadurch auch vom Fleischkonsum distanziert haben. Die Probanden, die die Texte gelesen haben, in denen einfach nur von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit die Rede war, die haben einfach Fleisch gegessen wie zuvor. Denn sie haben das Ganze einfach nur mit einer komplexen medizinischen Problematik assoziiert, mit einem abstrakten Fachbegriff, unter dem man sich eigentlich so nichts vorstellen kann. Dann gab es noch eine Studie aus dem Jahr 2007, da haben Forscher der Yale University ihren Probanden Texte zum Thema Abtreibungsverbot vorgelegt. Und zwar für die eine Gruppe Texte, in denen von Fötus oder Föten die Rede war, und für die andere Gruppe Texte, die mit Baby geframed waren. Die Menschen, die die Texte mit Fötus oder Föten gelesen haben, die waren eher gegen das Abtreibungsverbot, weil sie Schwierigkeiten hatten, eine Empathie aufzubauen. Ja, Fötus haben dann viele einfach nur mit einem, ja, vielleicht mit einem Zellhaufen assoziiert, unter dem man sich wenig vorstellen kann. Die Menschen, die die Texte gelesen haben, in denen von Baby die Rede war, die waren eher für ein Abtreibungsverbot. Denn die haben dieses Wort Baby natürlich mit einem kleinen, süßen Mensch assoziiert und da war dann die emotionale Hemmschwelle deutlich mehr getriggert bei diesen Leuten.
Ach krass, also vor allem bei der zweiten Studie, man hat ja immer noch die aktuelle Debatte zum Thema Abtreibungsverbot, da merkt man ganz stark, wie die Medien und auch Texte im Allgemeinen dann die Leute auch beeinflussen können.
Die Macht der Wörter, die ist unbestritten, das haben diese ganzen Experimente gezeigt. Und man kann sich jetzt auch schon denken, dass Framing im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein kann. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Interessengruppen, die versuchen, Framing für sich zu nutzen? Oder wird Framing im schlimmsten Fall sogar missbraucht? Wenn man jetzt zum Beispiel in die Politik schaut, dann kann man feststellen, dass von den Akteurinnen und Akteuren dort Frames ganz bewusst eingesetzt werden. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema Asyl und Migration anschauen. Die AfD hat ein Video auf ihrer Homepage mit dem Titel »Flüchtlingswelle über Griechenland«. Und die Bild-Zeitung hat 2015 eine Schlagzeile veröffentlicht, neue Flüchtlingswelle, jetzt kommen die Afghanen. Was macht es mit dir, woran denkst du da?
Naja, bei dem Wort Flüchtlingswelle oder was man auch ganz oft gehört hat, Flüchtlingsstrom, da denkt man erstmal an so eine Naturgewalt, weil Strom, Welle, man hat wirklich das Gefühl, das wäre etwas, worüber man nicht mehr die Kontrolle hat. Aber eigentlich ist das ja nur so ein ganz normaler Migrationsprozess.
Markus Söder hat 2018 getweetet, wir müssen endlich unsere Grenzen wirksam sichern. Dazu gehört natürlich die Zurückweisung. Der Asyltourismus muss beendet werden.
Ja gut, also zu dem Tweet fehlen mir tatsächlich irgendwo die Worte. Ich meine, Asyltourismus, wie das schon klingt, als wären das Urlauber, als würden die freiwillig jetzt aus ihrer Heimat gehen und sich einen neuen Wohnort suchen und ein neues Leben im Endeffekt aufbauen müssen.
Nicht nur wenn es um Flucht und Migration geht, kommen Frames zum Einsatz, auch beim Thema Erderwärmung. Lange Zeit war in der Politik immer die Rede vom Klimawandel. Also sozusagen einer unumstößlichen Tatsache, an der man eh nichts machen kann.
Man muss sagen, dass es sich ja jetzt auch langsam wandelt. Man spricht viel mehr von der Klimakatastrophe als von einem Klimawandel. Das ist eine eindeutige Reaktion, denke ich mal, auf diesen wissenschaftlichen Konsens, dass es tatsächlich etwas Menschengemachtes ist und nicht etwas vollkommen Natürliches, wo man nichts dran ändern kann.
Um noch besser nachvollziehen zu können, wem Framing eigentlich nutzt, wer Frames gezielt verwendet und wieso, haben wir bei Professor Klaus Meyer vom Lehrstuhl der Journalistik an der KU Eichstätt nochmal nachgefragt.
Also zunächst muss man mal sagen, dass es natürlich absolut legitim ist, Frames zu verwenden von den Akteuren in der Gesellschaft. Also jede Organisation, jedes Unternehmen, jede Partei, jeder Politiker, jede Politikerin müssen Frames verwenden, um ihre Botschaften auch unterzubringen und auch letztlich ein positives Umfeld für ihre Aktivitäten zu schaffen.
Nur weil Frames eigentlich überall zu finden sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht missbraucht werden oder eine gewisse Gefahr bergen können.
Problematisch ist es halt da, wo Frames dazu beitragen, dass Gruppen der Gesellschaft diskriminiert werden, diskreditiert werden auch. Wir haben das in den letzten Jahren häufiger erlebt bei dem Thema Flucht und Migration. Menschen, die zu uns gekommen sind, wurden dann halt mit Wörtern, Begriffen versehen, die pauschal auch kriminalisieren.
Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat ja mal gesagt, man kann nicht kommunizieren. Gilt das Ding jetzt auch für Framing? Also kann man überhaupt nicht framen?
Ja, im Alltagsgespräch ist das durchaus etwas anderes als mit dem Kommunizieren an sich. Also dass man nicht kommunizieren kann, das geht im Alltag ja eigentlich nie. Aber so kleinere Gespräche sind jetzt nicht unbedingt von Frames durchdrungen. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass die gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen, politische Probleme zum Beispiel, dass die immer geframed sind. Da kann man wirklich nicht framen.
Wenn wir schon Frames nicht vollkommen vermeiden können, was können wir vor allem als angehende JournalistInnen tun, um verantwortungsvoller mit dieser Thematik umzugehen?
Zunächst mal muss man auch als Journalistin oder Journalist die eigenen Frames, die ja jeder von uns hat, auch versuchen zu hinterfragen und zu reflektieren und sie nicht praktisch einfach so mitzuschleppen.
Und was ist mit Frames, mit denen JournalistInnen von außen konfrontiert werden, also aus der Politik oder der Unternehmenskommunikation zum Beispiel?
Das wäre eben die Anforderung auch an Journalistinnen und Journalisten, dass sie Frames nicht eins zu eins übernehmen, sondern zumindest mal hinterfragen und überlegen, ob es noch passt. Wenn das Frame passt, darf man es natürlich auch verwenden. Also passt im Sinne, passt es zu den Rechercheerkenntnissen, die man hat, zum Hinterfragen, das man gemacht hat. Weil ohne Frames kommt man ja nicht aus. Man muss sie verwenden und man verwendet bestenfalls dann halt die Frames, die zu den Recherchen passen.
Puh, das war jetzt aber ganz schön viel Input. Aber es war echt interessant. Könntest du es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen?
Klar, überhaupt kein Problem. Framing in 60 Sekunden. Frames bezeichnen Deutungsrahmen oder Sichtweisen, die beeinflussen, wie eine Information vom Empfänger oder der Empfängerin interpretiert wird. Oft handelt es sich um gezielte Formulierungen, die eine bestimmte Haltung zu einem Thema signalisieren. Frames können unbewusst, aber auch ganz gezielt zum Einsatz kommen. Besonders wenn Personen oder Gruppen versuchen, ihre Interessen innerhalb der Gesellschaft zu platzieren, greifen sie gerne auf Frames zurück, die diese Interessen positiv darstellen. Grundsätzlich ist Framing nicht problematisch, sondern absolut natürlich. Gefährlich wird es meistens dann, wenn Frames missbraucht werden, um Personen oder Personengruppen zu schaden, beispielsweise wenn Minderheiten durch ein bestimmtes Narrativ gezielt angegriffen werden. Für JournalistInnen ist es wichtig, reflektiert mit Frames umzugehen. Einerseits müssen sie eine gewisse inhaltliche Distanz wahren und deshalb eigene Frames überdenken. Andererseits müssen JournalistInnen problematische Frames aus Politik, Wirtschaft oder anderen gesellschaftlichen Bereichen erkennen, damit diese nicht einfach in den Medien reproduziert werden. Wir hoffen, dass wir euch das Thema Framing einigermaßen verständlich machen konnten. Wenn ihr mehr zum Thema Journalismus und Medien erfahren wollt, hört euch gerne die anderen Podcast-Folgen an, die unsere KommilitonInnen produziert haben. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut, bleibt gesund.